Wir sind so dankbar, dass wir von Woche zu Woche getröstet werden durch das Wort Gottes. Und wenn der Wochenspruch auch lautet, werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch, ist das eine Ermutigung. Wem können wir denn schon unsere Sorgen anvertrauen? Und selbst wenn wir sie ihm anvertrauen, wer kann damit umgehen? Manche winken ab und sagen, ach, hör doch bloß auf, du mit deinen Sorgen. Immer wieder dasselbe, was du mir da erzählst. Gott sagt, wirf sie doch auf mich. Rede doch mit mir. Ich will dir helfen. Ich bin dein Leben. Und Petrus, der dies sagen durfte durch den Heiligen Geist, hatte ja auch Erfahrungen gemacht damit, wenn man seine Sorgen nicht auf den Herrn wirft, was daraus wird. Da wird man selbstständig. Und entscheidet alles selber und macht vieles falsch. Weil der Sorgende, nämlich der lebendige Gott, nicht zum Zuge kommt. Und er muss immer wieder ermahnen und sagen, bitte hör doch auf, selber zu handeln. Rede doch mit mir. Der Predigttext steht in 1. Petrusbrief, Kapitel 5, wo durch den Heiligen Geist der Apostel Petrus Folgendes sagen darf, ab Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Apostel Petrus hatte ja einleitend in dem 5. Kapitel schon die Brüder der Gemeinde angesprochen, die Verantwortungsträger, und hat gesagt, passt auf, wie ihr lebt. Passt auf, wie ihr handelt. Die Herde der Gläubigen gehört nicht euch. Sie gehört dem lebendigen Gott. Ihr seid nur Diener. Geht nicht über ihr Haupt. Dient ihnen freundlich, ehrlich, ohne Hintergedanken, mit der Frage, ja, was kriege ich denn dafür? Sondern bleibt in dem Dienst mit dem lebendigen Gott. Petrus spricht zu einem Teil auch aus seiner persönlichen Erfahrung. Er hörte manchmal vor Pfingsten nicht auf die Führung und Anweisungen seines Heilandes und seines Gottes, Jesus Christus. Er wollte lieber vorne weglaufen als hinterher. Obwohl Jesus Christus gesagt hat, folget mir nach. Ich folge nicht euch nach, sondern ihr sollt mir nachfolgen. Und ich weiß, wie schwer uns das von Natur aus fällt. Wir wissen ja schon immer Bescheid, wie man das macht, nicht? Herr, ich bin schon für dich unterwegs. Ja, ja, weißt du, siehst du ja. Nein, der Herr sagt, ich bestimme, wo du hingehst. Ich bestimme, was du tust. Ich gebe dir die Gaben, die nötig sind dazu. Und ich setze sie dort ein, wo ich sehe, dass es Frucht bringt. Denn ihr sollt ja Frucht bringen, die da bleibt. Und Paulus hatte auch einmal gesagt, ja, wir wollen ja nicht solche sein, die nur Luftstreiche machen. Ja, die arbeiten irgendwie als Christen in dieser Welt. Aber was wird denn daraus? Vielleicht nichts. Vielleicht sind es nur Luftblasen. Schaumschlägerei. Jesus sagt, folge du mir nach. Erkundige dich stets bei mir, was der richtige Weg ist. Und vergiss nicht, der Teufel ist unterwegs. Er hält immer Ausschau nach dir. Er will dich einfangen. Er will dich von dem Auftrag Jesu trennen. Er will die Sorgen in deinem Leben haushoch werden lassen, sodass du verzagst. Er will nicht, dass du ein Segen für andere wirst, sondern dass du möglichst anderen im Wege stehst. Das will der Satan. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, hungrig, und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wir sollen daran erinnert werden, dass wir einen Gott der Liebe haben, der einlädt, der freiwillig das für uns getan hat, was zum Leben und zur vollen Genüge dient. In Jesus Christus, und so steht es ja auch schon in Psalm 40, da ist die Stimme Jesu zu hören: Ja, den Leib hast du mir bereitet, ich komme zu tun deinen Willen. Deinen Willen. Nicht, ich komme zu tun, um irgendwas schon in die Wege zu bringen. Ich komme zu tun deinen Willen. Und dieser Wille des Vaters, der ausgeführt werden sollte durch den Sohn, schaffte eine Situation, die eigentlich äußerlich gesehen nicht würdig war für den Sohn Gottes. Er nahm Menschengestalt an, Knechtsgestalt. Er erniedrigte sich für uns. Er kam in unsere Begrenzung. Er verließ die Herrlichkeit beim Vater, um zu sagen: Ich tue deinen Willen. Egal wie klein du mich machst, egal was ich hier auf Erden erleben muss, dein Wille ist wichtig und richtig. Und ich freue mich immer wieder über diese Stelle, auch im Lukas-Evangelium, wo Jesus Christus zu seinen Jüngern, Kapitel 22, sagte: Mich hat so verlangt, mit euch das Passamahl zu feiern, ehe ich leide. Ehe ich leide. Ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun, um zu leiden. Für dich, für mich, zu leiden. Und wir sind mit hineingenommen in diesen wunderbaren Weg des Evangeliums, zu leiden in dieser Welt, um andere einzuladen. Evangelisation ist kein Spaziergang. Christen in dieser Welt sind nicht diejenigen, die oben schweben, sondern die den untersten Weg gehen, die da leiden. Aber sie leiden um Jesu Willen. Wie Paulus auch an die Philipper schrieb: Euch ist es gegeben, nicht allein an Christus zu glauben, sondern um seines Namens Willen auch zu leiden. Das ist Christentum. Und das erleben wir in Gedanken, Worten und Werken jeden Tag. Manchmal offenkundig, manchmal versteckt. Oder wir hören es, wie gewisse Geistesströmungen dieser Welt wirken und arbeiten, um Gemeinde Jesu niederzuhalten, niederzudrücken, nicht zum Zeugnis kommen zu lassen, zu verschmelzen mit anderen Religionen, um nicht deutlich werden zu lassen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist allein, sondern viele andere Kräfte vorhanden sind. In einem Buch hat Rolf Müller Folgendes, nur einige kurze Sätze, angesprochen. Und er sagt: Es ist doch deutlich, die Bibel sagt für die letzte Zeit Verführung voraus. Gottes Wort warnt uns vor falschen Lehrern, vor falschen Propheten, vor falschen Aposteln und vor falschen Christi. Die Gemeinde Jesu steht in der Gefahr, verführt zu werden durch Bibelkritik und Scheinheiligkeit, durch Gesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit und den Zeitgeist. Die biblische Lehre wird dem Streben nach einer falschen Einheit geopfert. Die Irrlehrer kommen aus der gottlosen Welt, aber auch aus den eigenen Reihen. Das Wort Gottes wird nur noch nebensächlich sein. Das wird alle Gemeinden betreffen. Ja, sie werden geprüft. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber die Liebe Gottes in Jesus Christus offenbar geworden, dass keiner von uns und kein Mensch, der an ihn glaubt, an den Herrn, verloren gehen muss. Denn das Erlösungsopfer, das Dienstopfer, so will ich es mal nennen, das ist für uns gegeben. Jesus sagt, ich tue den Willen des Vaters, ich werde geopfert, weil Gott die Welt lieb hat, der dich auch liebt. Und deswegen tat Jesus den Willen des Vaters. Jeder Mensch kann aus seiner Sündennot und aus seiner Problematik im Aufblick zu seinem Schöpfer, in Jesus Christus, seinem Heiland, herauskommen und den Blick für das neue Leben bekommen. Ja, befreit vom Tod, von der Todesfurcht. Von der Todesfurcht. Das steht auch in der Schrift geschrieben, die Menschen mussten ohne Jesus ihr ganzes Leben furchtsam sein vor dem Tod. Und was stellt der Mensch nicht bloß alles an, damit er dem Tod aus dem Weg gehen kann? Todesfurcht. Jesus kam und hat uns erlöst daraus. Und will das jedem schenken, frei von der Todesfurcht, nicht mehr Knecht sein müssen. Aber es heißt dann, wir müssen uns demütigen unter seine Führung. Gott widersteht den Hochmütigen, den Selbstständigen. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. In einer unglaublichen Weise, die wir vorher gar nicht erkennen können. Der Mensch soll in Demut vor Gott immer mit allem erscheinen. Nicht seine Werke und Verdienste in den Vordergrund stellen. Herr, was ich doch alles geleistet habe. Ich erinnere mich gerade in diesem Moment daran, dass einmal auch Bruder Wimalgo, der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, mal sagte von der Kanzel, ja, ich kann doch auch nicht dann einst vor Gott erscheinen und sagen, Herr, wie viele Bücher ich geschrieben habe. Das interessiert doch gar nicht. Oder wie viele Predigten ich gehalten habe. Er wird fragen, hast du das getan, was ich dir gesagt habe? Wir haben keinen Ruhm, wir können uns nicht in die Höhe manipulieren. Und Petrus hat das auch gemerkt. Deswegen durfte er genau diese Worte schreiben. Durch den Heiligen Geist. Denn es war ja mal anders. Er widerstand ja der Rede seines Heilandes. In Matthäus 26, wo der Herr ja auch beim Abendmahl sagte, ja, du wirst mich verleugnen. Nein, nein, und wenn ich mit dir sterben müsste, du wirst es tun. Du kannst mir nicht dienen aus deiner eigenen Kraft, sondern ich muss dich führen. Und genau so passierte es dann auch. Und Petrus hat gemerkt, tatsächlich, ich muss mich demütigen unter dem Wort des lebendigen Gottes. Dann erst geht es gut. Und dann heißt es auch in der Leidensgeschichte, als dann Petrus im Lukas-Evangelium Jesus dreimal verleugnet hat, da sah ihn Jesus an. Und dann merkte er, worauf es ankommt. Und dann ging er raus und weinte bitterlich. Ich habe bestimmen wollen, wie das lang geht. Und ich bin schmählich gescheitert. Und er weinte bitterlich. Was sagte der Herr Jesus einst zu dem Petrus, wenn du dich mal bekehrst? Wenn du mal weinst über dein Versagen und dich mal ganz unter die Hand des lebendigen Gottes stellst, dann stärke deine Brüder. Dann stärke deine Brüder. Nicht immer wieder weinen, sondern du musst mal dein Leben verändern lassen. Und dann stärke deine Brüder. Merken wir, aus diesem Hintergrund, Petrus hat das ja nicht vergessen, was er da getan hat. Er durfte aber jetzt, inspiriert durch den Heiligen Geist, das ganz neu sagen, so demütigt euch doch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Nur er kann euch erhöhen. Nur er kann uns erhöhen. Nur er kann etwas aus unserem Leben machen, was wirklich wertvoll ist. Nicht vor den Augen der Menschen, sondern vor den Augen des himmlischen Vaters. Und dazu ist es notwendig, all das, was uns beschäftigt, mit ihm zu besprechen. Werft alle Sorgen auf ihn. Versucht nicht selber Regelungen zu finden, so wie Petrus das früher versuchte. Immer Regelung, ne? Nein, wartet auf den Herrn. Manchmal dauert es uns ein bisschen zu lange, bis der Herr eine Entscheidung über unseren weiteren Werdegang gibt. Aber die ist richtig. Demut und Geduld ist notwendig. Und seid wirklich nüchtern und wacht. Und denkt daran, ihr seid nicht allein auf der Erde. Auch nicht im unsichtbaren Bereich. Denn da ist der Satan mit seinen Legionen Engeln. Und er ist Tag und Nacht unterwegs, um euch von dem einfältigen Glauben an euren Erlöser abzuziehen. Jeden Tag. Er infiltriert Gedanken, die dir gut erscheinen, aber nicht von Gott sind. Er führt dich Wege, wo du denkst, das ist angenehm, aber sie führen doch von dem Weg Gottes weg. Und er macht dir Hoffnungen für ein gutes Leben hier in der Zeit, die doch verpuffen am Ende. Darum werf alle Sorgen auf ihn, den Herrn. Er sorgt nur in richtiger Weise. Und dann wirst du auch, obwohl der brüllende Löwe unterwegs ist, wirst du an seinem Begehren vorbeigeführt. Jesus Christus sagte selbst in Johannes 8, dass er gekommen ist, das zu tun, was der Vater tut. Ich tue nichts von mir selber, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Nichts von mir selber. Und wiederum auch im Johannesevangelium heißt es, so wie ich den Willen des Vaters tue, sollt auch ihr, die ihr mich aufnimmt, meinen Willen tun. Diese ganz enge Verbindung. Und liebe Geschwister, wie gefährdet sind wir oft, auch selbstständig wieder zu werden, im Alltagsleben. Ja, das kennen wir alles schon, da entscheiden wir selbst, da beten wir gar nicht mehr. Da fragen wir den Herrn nicht, wir kennen das ja. Aber jede Situation ist neu, auch wenn sie äußerlich so ähnlich aussieht wie die vorhergehende. Sie ist doch anders. Und die Entscheidungen in der jeweiligen Situation müssen neu geschenkt bekommen sein. Wir haben keine Handbücher, aus denen wir einfach, wo wir nachschlagen können, ach, damals habe ich so gehandelt, heute handle ich auch so in der Situation. Jede Situation ist neu. Jedes Gespräch mit vielleicht einem und demselben Menschen ist ein neues Gespräch, ist ein anderes Gespräch, andere Akzente. Auch wenn die Worte vielleicht ähnlich klingen wie beim letzten Mal. Herr, wie soll ich antworten? Wie soll ich reden? Wie soll ich mit der Nachricht in der Welt umgehen? Wie würdest du mit der Nachricht in der Welt umgehen? Ich will doch sein, wo du bist. So wie Jesus sagt, wer mir dienen will, soll dort sein, wo ich bin. Ja, wo bist du? Ich will nur dort sein, wo du bist. Verstehen wir diese Engigkeit? Petrus hat das für sich persönlich sehr ernst genommen, weil er sein großes Versagen der Eigenmächtigkeit erkannt hatte, obwohl er ja Gott dienen wollte. Schon in Caesarea Philippi, ihr kennt diese Begebenheit oben im Norden Israels, wo Jesus die Jünger plötzlich fragte, was die Leute über ihn sagen, wer er sei. Ja, da zählten sie einiges auf, was die Leute denken, er könnte ja der Elia sein, er könnte Johannes der Täufer sein, der wieder auferstanden ist, er könnte ja irgendein Prophet sein. Und dann fragt der Herr, ja, was denkt ihr denn? Wer bin ich denn für euch? Erstmal Schweigen im Walde, aber dann plötzlich durch Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat ja der himmlische Vater offenbart. Und im nächsten Moment sagt dann, weil das ja nun offenbar geworden ist, wozu Jesus gekommen ist, dem Vater zu dienen. Ich werde nach Jerusalem kommen, ich werde überantwortet werden in der Sünder Hände, ich werde verspeit, geschlagen und so weiter werden, ich werde gekreuzigt werden und sterben am dritten Tag auf. Nein, das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus. Da habe ich eine andere Erkenntnis. Jesus ist gekommen, zu tun den Willen des Vaters. Und wir sollen uns auch demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Herr, was willst du, das ich tun. Ich darf alle meine Sorgen, ja, wie gehe ich damit um, auf ihn werfen und sagen, Herr, schau, ich stehe jetzt hier in dieser Situation. Was willst du damit tun? Ich will mich dieser Situation unterstellen, so wie du es willst. Und darum heißt es ja auch in Hebräer 5, Vers 7, weil er Gott in Ehren hielt. In Ehren, das ist auch so ein wichtiges Wort, liebe Geschwister. Ehren wir unseren Gott jeden Tag? Halten wir ihn in Ehren oder wen ehren wir? Uns selbst, den Nächsten, eine Situation? Ehren wir unseren Gott? Weil Jesus Gott in Ehren hielt und sein Wort stets als segnenden Maßstab hielt, wurde er in seinen Gebeten erhöht. Erhöht. Und das bewegt mich auch immer wieder, auch im Johannes 15, sagt der Herr Jesus, wenn ihr in mir seid und meine Worte in euch, dann könnt ihr beten, was ihr wollt. Es wird erhört. Aber ihr müsst in mir sein. Ihr müsst alle eure Sorgen mir nennen. Und ich gebe euch Antwort. Und das Gebet wird erhört. Und so steht es auch von dem Herrn geschrieben. Weil er Gott in Ehren hielt und hat sich ja völlig untergeordnet seinem Willen. Darum wurde er auch erhört und vom Tode gerettet. Er kam zum Auferstehen von den Toten. Dieses Vorbild Jesu zeigt uns, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Nur dem Demütigen. Und zwar des Lebens hier in der Zeit und auch in Ewigkeit. Dem Hochmütigen widersteht Gott. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der große Prediger Spurgeon, der im 19. Jahrhundert lebte, er wurde ja gar nicht mal so alt, 58 Jahre. Aber sein Dienst war ein so gesegneter, dass ja jeder immer da schaut, wie ging das zu. Ja, aber er hat ziemlich einfach predigen dürfen, aber er stand auf der Seite seines Herrn, in totaler Abhängigkeit. Und er gab mal ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte oder wenn man sich nicht demütigt, unter die Hand Gottes, dass man dann auch, und ich sage es mal so ein bisschen profan, die eigene Suppe auslöffeln muss, die man sich eingebrockt hat. Er gab ein Beispiel und sagte, da war mal an einem Hofe des Königs ein Spielmann. Er wurde aufgefordert, mit der Harfe ein Lied zu singen und Texte dazu zu sprechen und zu singen. Es waren ja viele Gäste dort und die Tische waren voll besetzt, mit guten Speisen auch und auch mit Wein. Es sollte eine schöne Gesellschaft sein. Und da legte der Sänger nun los, seine Finger auf die Saiten der Harfe und es waren liebliche Klänge zu hören. Und dann sang er dazu seinen Text und besang seine wunderbaren Taten, was er so alles gemacht hat, erlebt hat, ja. Und seine Errungenschaften und die eigene Herrlichkeit erzählte er in diesen Liedern. Viele Menschen wurden durch die Musik angesprochen, aber über den Inhalt der Worte machten sich schon Gedanken. Und er fing immer wieder an, von seinen Fähigkeiten und das, was er alles so geleistet hat, zu sprechen, zu singen. Am Schluss der Veranstaltung kam er dann zum König und sagte so, naja, nun brauche ich ja auch meinen Lohn dafür. Ich habe ja schließlich auch hier gedient. Und weil der König sagte, ja, du hast dir ja selber gesungen, dann bezahle dir auch selbst deinen Lohn. Du hast ja nur von deinen wunderbaren Taten, was du alles geleistet hast, ja, gesungen. Dein Thema war dein eigener Ruhm. Dann sei auch dein eigener Zahlmeister. Ja, aber der Sänger, der sagte, habe ich denn nicht herrlich gesungen? König, gib mir doch nun die Bezahlung. Und der König sagt, ja, das ist ja nur umso schlimmer. Du hast ja in deinem Stolz wohl schon herrlich gesungen, aber du hast nur dich gemeint. Geh weg von meinem Hof. Und dann setzt Spurgeon hinzu, Gott hat uns gute Gaben gegeben. Doch sollen alle Gaben und all unser Können nur aus dem Vermögen Gottes kommen. demütigen unter die gewaltige Hand des Herrn, sich nicht selbst dienen, sondern zeigen, dass Gott unser Herr ist, in Jesus unser Heiland. Er ist unsere Kraft zur täglichen Arbeit. Wir können unsere tägliche Arbeit nicht verrichten, wenn er uns nicht die Kraft gibt. Vor allen Dingen bleibt es dann Arbeit, die fruchtlos ist. Das ist nur eine Arbeit für die Zeit, aber nicht für die Ewigkeit. Es kommt ja darauf an, wie wir arbeiten. Er ist derjenige, der uns Gesundheit zum Handeln gibt. Er ist derjenige, der uns Weisheit gibt, alles richtig zu ordnen, zu richtiger Zeit. Er ist derjenige, der unser Geld und Gut einteilen kann, in richtiger Art. Er ist die Stimme, die uns zum Reden dient, zur Einladung zu dem Heil Gottes. Die Augen, den Sohn Gottes richtig zu erkennen, was er für uns getan hat. Er hat uns Hände gegeben zum Zupacken, wo es nötig ist. Mancher Mensch mag in der Ausübung guter Werke sogar alt werden. Wenn aber am Ende herauskommt, dass er alles nur getan hat, um sich selbst zu loben und zu verherrlichen, wird Jesus, sein Herr, ihm sagen: Du hast zwar vor den Augen der Menschen gut genug gehandelt, aber das ist umso schlimmer, weil du es nur getan hast, deinen Ruhm zu besingen und deinen Namen zu erhöhen. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Ich dachte so auch dabei, und wir kennen ja auch die alttestamentlichen Begebenheiten, auch im Propheten Daniel. Nebukadnezar hatte wunderbare Zeugnisse der Führung Gottes mit erkennen können. Als diese drei Freunde Daniels in den Feuerofen geworfen worden sind, weil sie sich nicht demütigten vor der Statue, die aufgerichtet worden ist, und beteten nur Gott an, und das Feuer sie aber nicht versenkte, fing plötzlich Nebukadnezar an, Gott zu preisen. Wo ist so ein Gott? Aber kurze Zeit darauf fing er wieder an, sich zu preisen. Was er alles geschaffen hat, der Babel hat er gebaut. Und dann kam die Stimme Gottes auch. So, dann musst du nach unten. Und er war jahrelang vom Königdienst ausgeschaltet, lebte wie ein Tier und war aller Ehren los. Und erst danach, nach langer Zeit, wurde er wieder aufgerichtet und erkannte neu, Gott ist wirklich Gott. Gott widersteht den Hoffärtigen, er macht da nicht mit. Wo sich jemand selbst auf die Schulter schlägt, da redet Gott nicht im Guten mit ihm. Merken wir, wie abhängig wir sein dürfen und auch sollen, damit es uns gut geht. Und desgleichen war es auch bei Herodes Agrippa dem I., der sich ja aufschwang, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, Jakobus, den Bruder des Johannes, einfach zu töten, Petrus ins Gefängnis zu stecken, mit der Absicht, ihn auch zu töten, weil er den Eindruck hat, das gefällt dem Volk. Er wollte sich wieder in Ehren setzen. Und da machte er sich auf an einen Ort und hielt dort eine große Rede. In dieser Art und Weise der Verherrlichung, dass die anderen sagten, oh, das ist ja wohl eine Rede eines Engels. Der hat, so wie der da redet. Aber Gott hat das gesehen. Und dann heißt es, und er schlug ihn mit Krankheit. Die Würmer fraßen ihn auf. Gott widersteht den Hochmütigen. Ja, die kommen nicht zum guten Ziel. Den Demütigen, den erhöht er aber. In richtiger Art und Weise. Erhöhen heißt doch, das Wort sagt es ja schon, aus einer Tiefe aufheben. Das heißt erhöhen. Man kann nicht erhöht werden, wenn man nicht tief unten ist. Deswegen steht auch im Psalm, du wirst ein zerschlagenes Herz, einen gedemütigten Geist nicht verachten, wenn er ganz tief ist. Dann komme ich, wenn du willst, und ich erhöhe das. Ja, etwas aufheben, aus der Tiefe hervorholen. Alle meine Sorgen werfe ich auf ihn. Ja, Herr, sorge du für mich. Wie soll das zugehen? Ich kann das nicht entscheiden. Denn Jesus Christus hat sich nicht nur für unsere Sünden geopfert, sondern er will an uns und durch uns seinen Sieg verherrlichen. Er möchte zeigen, dass die, die auf meiner Seite sind, auch Sieger sind mit mir. Er will uns segnen mit Freude, auch wenn es äußerlich gesehen, und das sage ich ja nicht, weil ich das jetzt so theoretisch dahin sage, ich kenne das auch, weil ich äußerlich auch nicht sehe, was mich erfreut, soll ich trotzdem Freude haben im Herzen. Und der Herr schafft das. Es kann alles kaputt und ikabot sein um mich herum. Aber die Freude am Herzen will er aufrichten, mittendrin. So, dass wir das tun können, was er auch tat am Kreuz. Schmerzen, äußerlich war alles schlecht, furchtbar. Das soll Gottes Sohn sein. Vater, vergib ihnen. Beten in Liebe. Freude, ach Herr, das ist doch nicht umsonst, was ich hier leide. Das ist doch in deinem Willen. Sieg haben über die Sünde. Wir sollen aufgehoben werden, siegreich sein dürfen. Merken, dass wir dem Laster nicht mehr dienen müssen. Dass wir Barmherzigkeit üben können, da wo uns überhaupt keine Barmherzigkeit entgegengebracht wird. Unser natürlicher Mensch sagt, wie du mir, so ich dir. Wenn du meinen Herrn hier festnimmst, dann hole ich mein Schwert raus. Gar keine Frage. Ja? Nein, dass ich Barmherzigkeit üben kann am Nächsten, der überhaupt keine Barmherzigkeit mir gegenüber hat. Und dass ich auch anderen aus mancherlei Not helfen darf, wo sie ihm selber nicht mehr wissen, wie es weitergeht, aber durch die Führung des Herrn Wegweisung geben kann. Der Herr möchte uns erhöhen. Er möchte uns, dass wir demütig ihm folgen, weil er weiß, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und er will dich und mich von dem Siegesleben abhalten. Er will dich zurückführen in menschliche Reaktionen mit Worten und Taten, dass du schimpfst, dass du lästest, dass du ablehnst. Das will er alles tun. Du sollst nicht mehr offen sein für die Wege des Herrn. Du sollst nicht zeigen, dass die Wege des Herrn anders sind als die Reaktion der Menschen in dieser Welt. Auch wiederum hat Spurgeon noch mal ein Beispiel gegeben von Undemut. Da kam ja eine Frau ja auf ihn zu und sagte dann ja immer wieder: Meinen Sie, wenn ich in den Himmel komme, dass ich meine Haushälterin da auch treffen werde? Ja, sagte dann der Prediger, weil er doch die Haushälterin kannte, sie war eine liebe Glaubensschwester. Ich glaube nicht, dass sie sie sehen werden. Ja, aber die ist doch, will ich auch gar nicht begegnen, denn sie, also ich bin ja da ganz anders gelagert in meinem Herzen. Ja, da werden sie den Ort nicht sehen. Ne? Er kannte nämlich diese Haushälterin Betty und kannte aber auch diese Frau, die das zu ihm sagte, dass sie voller Hochmut war. Und er erklärte, dass der Herr am Tage seiner Wiederkunft alle solche Unterschiede, die hier auf der Erde vielleicht existieren, im Können oder Nichtkönnen, aufheben wird. Darum soll sie sich jetzt nicht als Richter aufspielen, sondern demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Sonst wird sie ihre Haushälterin nicht sehen. Denn aller Reichtum, so sagte er ihr, alles, was sie haben, liebe Dame, würde nicht ausreichen, um nur einen Pflasterstein im himmlischen Jerusalem kaufen zu können. Alles nichts. Dem Demütigen allein schenkt er Gnade. Und alle Sorgen darf der Demütige auf den Herrn werfen. Und wenn wir in demütiger Abhängigkeit von Jesus bleiben, auch in unserem Alltag, heute ist ja Feiertag, dürfen wir uns hier versammeln, aber was ist morgen, wenn wir wieder im rauen Alltag stehen? Dann kommen ja wieder die Sorgen und die Fragen, nicht? Und dann dürfen wir aber mit dem Herrn reden. Und er sagt dann einfach, komm, folge mir nach. Glaube, dass ich für dich sorgen werde. Ich habe über alle deine Lebenssituation das letzte Wort. Er ist derjenige, der Glauben begonnen hat in uns und er wird ihn vollenden. Er hat das letzte Wort. Wenn wir das nur mitnehmen in unseren Alltag, ach, mein Heiland hat das letzte Wort, wirst du strahlend durch die kommende Woche gehen, wenn du das tust. Aber wenn du dann auf die Dinge der Zeit blickst, dann wirst du wieder traurig werden. Folge doch mir nach. Sei nüchtern. Das ist Nüchternheit, auf Gott in Jesus zu blicken. Das andere ist menschliche Schwärmerei. Es ist so. Der Mensch macht sich dann nur etwas vor. Und Petrus hat das verstanden. Ja, er hat gesagt, das ist so. Und deswegen wollte er den Gläubigen mitteilen, dass sie nicht so handeln, wie er vor Pfingsten gehandelt hat. Widersteht dem Widersacher fest im Glauben. Und wisst, wenn ihr Leiden habt, seid ihr nicht die Einzigen. Das geht über alle Brüder und Schwestern in der Welt. Über alle. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir die Einzigen sind, die irgendwie was zu leiden haben. Wir sind nur einer von vielen. Über alle geht das in dieser Welt, weil wir, und das dürfen wir uns auch heute Morgen sagen, Kinder Gottes sind in der Fremde, sind nicht zu Hause, sind hier nicht zu Hause. Hier ist das Reich des Satans. Und was wir dann hier erleben, was getan wird außerhalb der Gnade Gottes, ist eben das Werk Satans. Aber mittendrin sollen wir solche sein, die beschenkt sind vom Herrn und sagen, auch du darfst erlöst sein. Auch du darfst zu Jesus kommen. Auch du darfst gerettet sein. Das ist die Aufgabe der Kinder Gottes, weil sie es selber erfahren haben. Ja, weil sie es selber erfahren haben. Hätten sie es nicht erfahren, könnten sie es nicht sagen. Und die anderen, die das nicht kennen, die sagen, nein, das geht nicht. Ja, ich muss mich selbst in dieser Welt behaupten. Und ich muss alles ordnen, nach meinem Sinn. Nein, das führt zu keinem guten Ende. Seid nüchtern. Seid nüchtern und wachsam, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und dass ihr nicht abgezogen werdet von dem kindlich einfältigen Glauben an euren Heiland. Jesus Christus hat den Satan besiegt und zwar total. Total. Er hat im Grunde genommen, wenn wir ihm keine Ehre geben, nichts mehr zu sagen in unserem Leben. Wir dürfen ihm nur keine Ehre geben. Er arbeitet unter denen, die Jesus noch nicht gehören. Die gängelt er und benutzt zu seinen Zielen, seine Ziele gegen Gott. Aber wir dürfen davon ausgehen, und das ist so, dass der Satan in unserem Leben besiegt ist. Er darf uns nicht mehr gängeln, wenn wir wachend sind und betend auf unseren Heiland blicken. Die Sünde kann uns nicht mehr beherrschen, sagt der Apostel Paulus, weil wir jetzt den Geist und die Kraft aus Gott bekommen haben, ein anderes Gesetz, was größer ist als das Gesetz der Sünde und des Todes. Der Herr sorgt für die Seinen und führt immer auf seinen neuen Wegen. Sonst müssten wir seine Rede in Frage stellen in Matthäus 6, wo er zu den Jüngern gesagt hat, sorgt euch doch nicht. Sicher ist in den Köpfen der Jünger, oder auch wenn wir das lesen, was anderes vorgegangen. Man sagt ja nicht immer alles, was man denkt. Ne? Aber da steht, sorgt euch um nichts. Naja, kann das sein? Denken wir da. Ne? Dann sagt der Herr, weil er doch die Gedanken immer sehen kann, dann sagt er, wisst ihr, Das tun die Heiden, die von Gott nichts wissen. Gehört ihr dazu? Nein, nein. Ja, also, dann sorgt euch um nichts, sondern lasst alle Dinge im Bitten, Gebet und Flehen vor eurem Gott kund werden. Er wird euch führen, so wie es am besten ist. Denn wir wollen ja auch fröhliche Leute sein, die dort bereit sind auf die Wiederkunft des Herrn, um aufgenommen zu werden in die Ewigkeit, nicht aus der Welt rausgezottelt werden, sondern freudig ihm entgegengehen. Das wollen wir doch. Aber wir wollen uns auch bekennen zu dem Weg, den der Herr uns hier in der Zeit bereitet hat, so wie Jesus gesagt hat, ja, ich bin gekommen zu tun deinen Willen hier in der Zeit. Auch wenn ich mich so erniedrigen muss, damit ich deinen Willen tue, mache ich. Ich gehe nach Golgatha. Das ist dein Wille. Ich gebe mein Leben. Ich lasse mich anspucken, schlagen und dergleichen. Ich wehre mich nicht. Es ist dein Wille. Aber ich freue mich auch, wenn ich dann auferstehen kann und aufgenommen werde in die Herrlichkeit. Zu beidem ein Ja. Denn Leiden, so wie ich es schon sagte, gehört ja auch zur Nachfolge Jesu. Alle Christen, die wiedergeboren sind, leiden in dieser Welt. Aber die Leiden müssen letztlich auch zum Guten dienen, wenn wir nur das von Gott Göttliche erwarten. Und zwar die Leiden ziehen uns tiefer oft in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Tiefer. Die Sehnsucht, ihn mehr kennenzulernen, wird größer. Unser Glaube wird gestärkt. Herr, du verlässt doch die Deinen nicht. Nein. Ja, dann will ich doch ganz auf deiner Seite jetzt stehen. Und ich werde dann kräftiger aufgrund dieser Erfahrung zum Zeugnis von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Ach, liebe Geschwister, wenn ich das immer mal so ausdrücken könnte, was diskutieren wir oft mit den Leuten rum? Wir wollen sie überzeugen, wir wollen Recht haben. Und so. Nein, wir haben das gar nicht, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Wir haben nur ein Angebot. Christus starb für dich. Bist du ein Sünder? Ja, dann darfst du dich an den Heiland wenden. Bist du keiner? Brauchst du ihn nicht, dann gehen wir zum Nächsten. Fertig. Ja, wir machen uns oft so viel Gedanken und Mühen. Dabei will der Herr einfach nur das tun. Was hat er zu seinen Jüngern gesagt vor Pfingsten? Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dann werdet ihr nichts anderes sein als meine Zeugen. Mehr nicht. Ihr bezeugt nur, was Gott getan hat auf Golgatha. Und was er an euch getan hat. Mehr nicht. Das ist so einfach und dazu will der Herr uns immer führen. Er will, dass wir fester werden, auch durch Leiden manchmal, in der Gewissheit, zu ihm zu gehören, jetzt und immer da. Darum dieses Schlusswort in Vers 11, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seinen ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch doch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Das wird er alles tun. Das wird er alles tun. Auch heute ruft er uns ja wieder neu zu sich und will uns sagen, bleib doch in mir. Ich bleibe in dir und ich werde dich leiten auf dem besten Wege. Du sollst fruchtbar sein und ein Segen werden. Wir malen uns manchmal aus, wie wir für andere Menschen ein Segen werden können. Ist gar nicht nötig. Wenn wir nur bei Jesus bleiben, setzt er uns zum Segen, ohne dass wir das merken. Wird einfach so sein. Denn die Leute beobachten uns ja auch, wie wir leben, wie wir reden, was wir tun. Und dann staunen wir manchmal, dass vielleicht nach einiger Zeit irgendwelche Aussagen gemacht werden, was gesehen worden ist. Ein Segen für andere. Nachfolge Jesu ist leichter, als wir denken. Werft euer Vertrauen nicht weg, will der Herr sagen. Gleich in welcher Lebenslage du jetzt hier bist, sondern bleibe bei mir, der Lohn wird groß werden. Und wir können auch heute Morgen nur einladen und sagen, wer dieses sein Leben noch nicht in die Hand des lebendigen Gottes gelegt hat, darf es heute tun. Sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, dann wird dein Leben erhöht werden und zu etwas werden, was dich froh macht, was auch andere froh macht und was vor allen Dingen den Herrn ehrt. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, wirft alle Sorge auf ihn. Amen.